Sie hören heute den Vortrag Suche nach dem Sinn des Lebens. Meine Suche nach dem Sinn des Lebens. Es ist 19.30 Uhr. Ich komme von einem anstrengenden Arbeitstag zurück nach Hause. Meine Katze Mickey empfängt mich schon ganz sehnsüchtig. Sie schwänzelt mir ständig um meine Beine herum und will liebkost werden. Ich nehme sie hoch und kraule ihr hinter ihrem Ohr. Das hat sie besonders gerne. Aber lange hält sie es nicht aus, sondern will etwas zu fressen haben. Ja, ein paar Streicheleinheiten und etwas zu fressen und dann ist die Welt für sie schon wieder in Ordnung. Ich mache es mir inzwischen mit einem Glas Rotwein auf meiner Couch bequem und lasse einerseits ganz langsam den Rotwein durch meine Kehle fließen und andererseits den Tag Revue passieren. Es war ein sehr anstrengender, aber auch ein sehr angenehmer Tag. Keine nervenden Patienten, ein gut gelaunter Chef. Ja, eigentlich könnte es immer so sein. Ja, eigentlich läuft zurzeit mal wieder alles recht gut. Ich habe einen Job, der mir Spaß macht, habe Freunde, nette Kolleginnen, habe eine schöne Wohnung, ein Auto. Naja, das fährt zwar nur von A nach B und ist schon 16 Jahre alt, aber was soll's? Naja, eigentlich ist doch alles bestens. Also was will ich noch mehr? Wenn da nicht das Gefühl von Leere in mir wäre, das mir sagt, dass dies nicht alles im Leben sein kann. Meine Gedanken fliegen nur so um mich herum. Was ist der Sinn meines Lebens? Warum bin ich geboren worden? Warum muss ich irgendwo sterben? Oder irgendwann? Was ist bis dahin? Grübel, grübel. Leider bekam ich keine klare Antwort, die mich befriedigt hätte. Außerdem war ich sehr müde. Naja, dann halte ich es eben wie in dem Film Vom Winde verweht, wie Scarlett immer so schön sagt. Ach, ich kann heute sowieso nicht mehr klar denken. Verschieben wir es doch auf morgen. Ich glaube, dass der eine oder andere von uns eine ähnliche Situation schon mal erlebt hat. Diese Unruhe in einem, die immer wieder an die Oberfläche stößt und uns sagt, klopf, klopf, da gibt es noch mehr, etwas Besonderes in deinem Leben. Erkenne es, fasse es und mach es dir zu eigen. Aber bis dahin haben einige von uns viele Jahre ihres Lebens verstreichen lassen, um vielleicht eine Antwort auf die wichtigste aller Frage, die Fragen nach den Gründen und Hintergründen des Seins zu bekommen. Das Gefühl der Leere, diese Ungewissheit, dass es noch etwas anderes geben muss als Essen, Schlafen und Arbeiten, wurde mir so um das 20. Lebensjahr besonders bewusst. Ich war ständig auf der Suche, dieses Gefühl zu befriedigen, in Form von Beziehungs-, Arbeitsplatz- und Wohnungswechsel. Doch nach jedem Wechsel, der für mich immer wieder ein neuer Anfang darstellte, musste ich erkennen, dass dies auch nicht die Lösung meiner Probleme war. Als ich zum x-ten Mal alles wieder aufgeben wollte, lernte ich meinen jetzigen Mann Jürgen kennen. Er gab mir die Gedankenanstöße, die notwendig waren, um jene Antworten zu finden, nach denen ich so lange gesucht hatte. Unter anderem bekam ich bei meiner Suche nach Antworten von einer lieben Freundin das Buch Rückkehr zur Liebe geschenkt von Marianne Willemsen. Beim Lesen dieses Buches sind mir damals einige Zusammenhänge bewusst geworden, die ich mit meinem heutigen Wissensstand sicherlich etwas differenzierter sehe, aber dennoch war dieses Buch eine große Hilfestellung für mich. Bei meinen nun folgenden Ausführungen sind einige Gedanken aus diesem Buch entnommen. Bei unserer Geburt, als wir das Licht dieser Welt erblickten, waren wir perfekt ausgestattet. Und wir besaßen noch eine enge Beziehung zu Engeln und der geistigen Welt. Unsere Neigungen und unsere Aufmerksamkeiten waren noch auf die Liebe ausgerichtet. Unsere Einbildungskraft blühte und war kreativ. Wir wussten, sie einzusetzen. Wir waren mit einer sehr viel reicheren Welt verbunden, als wir es jetzt sind. Mit einer Welt voller Zauber. Und wir hatten einen Sinn für das Wunderbare. Aber was ist passiert? Wie kam es, dass wir ein bestimmtes Alter erreichten, uns umsahen und plötzlich war jener Zauber verflogen? Es geschah, weil uns beigebracht wurde, unsere Aufmerksamkeiten auf andere Dinge zu richten. Uns wurde beigebracht, unnatürlich zu denken und wir erlernten eine verdrehte Philosophie, nämlich eine Sichtweise von der Welt, die dem, was wir sind, entgegensteht. Wir wurden gelehrt, Gedanken zu produzieren wie Konkurrenz, Kampf, Krankheit, Beschränkung, Schuld, Schlechtigkeit und Tod. Wir begannen, diese Dinge zu denken und so lernten wir sie allmählich kennen. Wir wurden gelehrt, dass Dinge wie Diplome und Titel, Standesbewusstsein, Geld und Wohlverhalten wichtiger sind als Liebe. Wir wurden gelehrt, dass wir von anderen Menschen getrennt sind, dass wir in Konkurrenz treten müssen, um vorwärts zu kommen, dass wir nicht gut genug sind, wie wir sind. Wir wurden gelehrt, die Welt so zu sehen, wie andere sie zu sehen gelehrt haben. Die Liebe ist das, womit wir geboren sind. Die Angst ist das, was wir hier auf Erden gelernt haben. Wenn wir Dingen Wert zu messen, die nicht Liebe sind, wie dem Geld, dem Auto, dem Haus, dem Prestige, lieben wir Dinge, die unsere Liebe nicht erwidern können. Wir suchen nach Bedeutung im Bedeutungslosen. Geld und materielle Dinge für sich allein genommen bedeuten nichts. Sie sind nicht schlecht, sie sind nur wertlos. Das folgende Zitat unseres Herrn bringt das eben Ausgeführte auf den Punkt, wenn er sagt: Sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Dies aus Matthäus 6, 19 bis 21. Wenn wir diesen wichtigen Hinweis unseres Herrn ernst nehmen, dann sollen wir in unserem Herzen nicht nach der Liebe zur Welt, sondern nach der Liebe zu Gott streben. Denn wir sind alle ein Kind Gottes und wurden als Urgedanke erschaffen, als Gott sich in Liebe erweiterte. Wir kamen auf diese Welt, um den Sinn des Lebens zu erkennen und die Liebe zu Gott auszurichten. Ein Leben, das mit den Gedanken an irgendein anderes Grundziel verbracht wird, läuft in Gefahr, zu einem Umweg zu werden. Sich der Liebe bewusst gewahr zu sein, sie in uns selbst und anderen zu erfahren, das ist es, was unserem Leben Bedeutung gibt. Denn die Bedeutung liegt nicht in den Dingen, sie liegt in uns. Die Liebe verlangt eine andere Art des Sehens, als die, die wir gewohnt sind. Liebe ist das intuitive Wissen unseres Herzens. Sie ist die Welt, nach der wir uns insgeheim alle sehnen. Liebe ist nicht materiell, sie ist Energie. Wir erfahren sie als Güte, Barmherzigkeit, Mitgefühl, Friede, Freude, Annehmen, Nichtverurteilung und Verbundenheit. Liebe ist in uns. Sie kann nicht zerstört, nur verborgen werden. Viele Menschen meinen zu wissen, dass sie alles besitzen, was zählt. Aussehen, Ausbildung, Talent und so weiter. Wenn wir in dieser Lebensphase keinen Impuls von außen, wie zum Beispiel Krankheit oder Midlife-Crisis erhalten, die uns zur Umkehr bewegen sollen, so gibt es doch irgendetwas in unserem Inneren, das uns die Ungereimtheiten unseres Lebens spüren lässt. Wir verspüren irgendein Gefühl von Angst. Wir haben Angst, dass es die falsche oder dass die richtige Beziehung ist. Wir haben Angst, dass man uns ablehnt oder uns nicht mag. Wir haben Angst vor Versagen oder vor Erfolg. Wir suchen nach einem Weg, unser miserables Selbstgefühl durch übermäßige Aktivitäten oder Flucht zu entrinnen. Vielleicht schaffen wir es mit diesem Titel oder mit diesem Shop. Dieses Seminar wäre das Richtige. Diesem Therapeuten, dieser Beziehung oder dieser Diät oder diesem Projekt. Aber nur allzu oft bewirkt diese Medizin keine Heilung. Wir haben eine Menge Möglichkeiten, unserem Selbsthass Ausdruck zu verleihen. Wir bringen ihn auch zum Ausdruck. Nach innen gerichtet wird dieser Selbsthass zu unserer persönlichen Hölle, wie Sucht, Depressionen, Krankheiten und so weiter. Nach außen gerichtet wird sie zu unserer kollektiven Hölle. Gewalt, Krieg, Verbrechen, Unterdrückung sind die Folge. Am Tiefpunkt einer Verzweiflung angelangt, sucht man nach Wegen, die einen aus seiner persönlichen Hölle führen können. Aber wie sehr man sich auch um eine Veränderung seiner Gedanken bemüht, man bekommt immer wieder auf die zurück, die schmerzhaft waren. Ja, ab und zu schafft man einen Durchbruch. Man arbeitet an einer besonders positiven Einstellung. Man fängt nochmal ganz von vorne an, aber es hält nicht lange vor. Und es gibt nur eine Verzweiflung, die schlimmer ist als: Mein Gott, ich hab's vermasselt, und die ist: Mein Gott, ich hab's schon wieder vermasselt. Wenn der Mensch an dem Punkt angekommen ist, wo er nicht mehr weiter weiß, ist er vielleicht bereit, sich jetzt an Gott zu wenden. Nach dem Motto: Ein Versuch kann ja nichts schaden. Nach dem Hilferuf: Gott, bitte helfe mir, denkt der Mensch, dass sich jetzt die Dinge zum Besseren wenden werden und sein Leben sofort eine andere Richtung bekommt. Natürlich eine Richtung, von der er meint, dass sie in das eigene Lebenskonzept passt. Er stellt sich vor, dass das Leben ein Haus wäre und glaubt, dass Gott ihn einen neuen Anstrich verpassen würde oder vielleicht auch noch ein paar neue Fenster lehnen oder sogar ein neues Dach. Nein, nein, aber nichts dergleichen. Kaum hat man Gott sein Leben hier dargestellt als das Haus übergeben, erscheint eine riesige Abrisskugel und donnert dagegen. Er scheint zu sagen: Oh, sorry, tut mir leid, aber das Fundament ist eh schon brüchig und von den Ratten im Schlafzimmer ganz zu schweigen. Ich denke, wir fangen besser ganz von vorne an. Oft ist dieser Neuanfang mit schmerzlichen Erfahrungen verbunden. Aber nur, wenn der Mensch bereit ist, seine eingefahrenen Gleise zu verlassen und bereit ist, sich auf neue Erfahrungen einzulassen, kann er die Wege gehen, die notwendig sind, um sein Herz für Gott zu öffnen. Dieser Augenblick der Hingabe ist nicht das Aufgeben des Lebens, es ist der Beginn des Lebens. Der Moment dieser Hinwendung zu Gott ist es nicht, der von da an alles zum Paradiese werden lässt. Nein, wir haben nur mit dem Aufstieg begonnen. Wir wissen, dass wir nun nicht mehr am Fuße des Berges im Kreise herumrennen und kein Ziel vor Augen haben. Wir erkennen, dass es eine Macht und eine Kraft in uns und im Universum gibt, die größer und stärker ist als wir und die für uns tun kann, was wir nicht für uns selbst zu tun vermögen. Natürlich geschehen auch weiterhin unangenehme Ereignisse. Diese Ereignisse sind immer im Fluss. Den einen Tag lieben sie dich, am nächsten Tag ist man die Zielscheibe. Den einen Tag geht alles glatt, am nächsten Tag regiert das Chaos. Den einen Tag hat man das Gefühl, alles ist in Ordnung, am nächsten Tag fühlt man sich als Versager. Diese Veränderungen wird es immer im Leben geben, denn sie gehören zu den Erfahrungen menschlicher Existenz. Was wir allerdings verändern können, ist unsere Wahrnehmungsweise, unser Bewusstsein und unsere Erfahrung. In dieser Wahrnehmungsverlagerung liegt der Anfang eines neuen Lebens. In der Bibel sagt Jesus bei Matthäus, dass wir unser Haus auf Sand oder auf Fels bauen können. Ist unser Haus auf Sand gebaut, kann es vom Wind und Regen zum Einsturz gebracht werden. Ein auf Fels gebautes Haus aber ist stabil und stark und kann durch Stürme nicht zerstört werden. Stellen wir uns unsere emotionale Stabilität mal als ein Haus vor. Ist unser Haus auf Sand gebaut, so bedeutet das, dass sich unsere Gefühle des Wohlbefindens auf flüchtige Dinge und vorübergehende Stimmungen gründet. Ein enttäuschter Telefonanruf und schon geht eine Welt zugrunde. Oder meine Freundin hat heute keine Zeit für mich und das Haus fällt zusammen. Ist das Haus aber auf einem Fels gebaut, dann sind wir in Bezug auf die wechselnden Dramen des Lebens weniger verletzlich. Ist unser Haus auf Fels gebaut, so bedeutet das, dass wir uns auf Gott verlassen. Sich auf Gott verlassen heißt, sich auf die Liebe zu verlassen. Gott ist die Liebe in uns. Ob wir Jesus folgen, das heißt in Liebe denken wollen, liegt völlig bei uns. Wenn wir die Liebe wählen oder unserem Geist erlauben, mit Gott eins zu sein, ist das Leben wunderbar. Wenn wir also Gott in unserem Denken haben, ist das Leben friedvoll. Denken wir ohne ihn, ist das Leben schmerzlich. Und das ist die geistige Wahl, die wir treffen, und zwar in jedem Moment eines jeden Tages. Es gibt keine Zeit, keinen Ort und keinen Zustand, in dem Gott nicht anwesend ist. Doch für viele Menschen ist der Gedanke an Gott beängstigend. Stellen wir uns ihn als außerhalb von uns existent und als launischer oder richtender Gott vor. Dann bereitet uns die Vorstellung, ihm um Hilfe zu bitten, sehr viel Unbehagen. Aber Gott ist Liebe und wohnt in uns. Wir wurden in seinem Bilde und in seinem Geiste erschaffen, was bedeutet, dass wir eine Erweiterung seiner Liebe sind. Er denkt nicht in Kategorien von Zorn oder Verurteilung. Hingabe an Gott meint Hingabe an die Liebe. Bei Gottfried Meyerhofer, einem Nachfolger von Jakob Lorber, habe ich zu diesem Thema in dem Buch Predigten des Herrn das folgende Zitat gefunden. Liebe ist nichts anderes als eine gewisse Zuneigung zu einem belebten oder unbelebten Gegenstand. Diese Zuneigung bedingt die Erhaltung dieses Gegenstandes in dem Maße, in dem er eben unsere Liebe in Anspruch nimmt. Unter lebenden Wesen ist Liebe eine Zuneigung oder ein Hingezogenwerden zu anderen Wesen, die wegen ihrer Eigenschaften mit ihren Gefühlen harmonieren. Beim Menschen kommt hinzu, dass der, der Liebe gibt, auch Liebe empfängt. Der Liebende möchte mit dem geliebten Wesen im Austausch seiner Gesinnung und Gefühle bleiben und Liebe wieder von ihm zurückerhalten, sich gleichsam mit ihm vereinen und ein geistiges Ganzes ausmachen. Die Liebe, welche keinen anderen Zweck hat, als den Geliebten so glücklich wie möglich zu sehen, ist ferner die Eigenschaft, welche uns fähig macht, den Geliebten alles zu geben und für uns nichts zu behalten, als nur das Bewusstsein, ihn so glücklich gemacht zu haben, wie es unsere Kräfte erlauben. Nur wenn der Mensch diese Liebe von Seiten seines Gottes, Schöpfers und Herrn begriffen und erfasst hat, dann ist ihm auch das Gesetz der Liebe verständlich, welches ihm gebietet, dem Gott, der alles er gegeben hat, um seine Geschöpfe glücklich, ja ewig selig zu machen, auch aus ganzer Seele und mit aller ihm möglichen Kraft zu lieben. Soweit aus dem Buch Predigten des Herrn. Liebe ist das, was der Mensch immer braucht und was ihn ausmacht. Wir brauchen die Liebe für ein glückliches Leben, wie wir Sauerstoff brauchen, um überhaupt leben zu können. Aber ein ganz wichtiger Aspekt der Liebe ist, dass man sich selbst erst einmal annimmt, sich bewusst über seine Stärken wird, aber auch seine Schwächen erkennt, die es gilt zu bearbeiten oder auch anzunehmen. Ja, man sollte liebevoll mit sich selbst umgehen. Nur dann hat man auch die Möglichkeit, dem Nächsten entsprechend entgegenzutreten. Ich muss in diesem Zusammenhang immer an das Beispiel mit dem dreischaligen Brunnen denken. Stellen wir uns einen Brunnen vor, der aus drei übereinander angeordneten Schalen besteht. Die untere Schale hat einen Durchmesser von 600 cm, die mittlere Schale hat einen Durchmesser von 60 cm und der Durchmesser der oberen Schale beträgt 6 cm. Okay, ich gebe zu, dieser Brunnen ist optisch etwas unproportional, aber als Gleichnis für die wahrhaftige Liebe ist er optimal. Zu diesem Gleichnis habe ich auch ein Bild gemalt, welches ich hier kurz vorstellen und interpretieren möchte. Die obere Schale stellt die Eigenliebe dar, die mittlere die Nächstenliebe und die untere Schale soll die Liebe zu Gott symbolisieren. Wenn wir nun die Liebe, dargestellt durch das Wasser, in der oberen Schale laufen lassen, dann wird es eine gewisse Zeit dauern, bis diese Schale so weit gefüllt ist, dass sie überläuft und ihr Liebewasser in die mittlere Schale fließen kann. Und erst wenn die Schale der nächsten Liebe voller Wasser ist, kann die Liebe in die untere Schale fließen, die ja die Liebe zu Gott darstellt. Wenn also die Schale der Eigenliebe mit dem Wasser der Liebe so weit gefüllt ist, dass sich der Mensch selbst annehmen kann, wenn er gelernt hat, seine eigenen Stärken und Schwächen zu akzeptieren, kann er seine Liebe dem Nächsten zuwenden. Jetzt ist er in der Lage, seinen Nächsten wirklich zu lieben. Denn er muss sich nicht mehr um das Gefühl bemühen, von anderen geliebt zu werden. Wenn die zweite Liebesschale gefüllt ist, dann kann auch dort die Liebe überströmen und der Mensch kann seine Lebensliebe auf Gott ausrichten. Wenn nun die dritte Schale mit unserer Lebensliebe gefüllt ist, dann strömt die überfließende Liebe durch die Pumpe der göttlichen Liebe angetrieben zurück in die Schale der Eigenliebe. Jetzt beginnt ein dynamischer Prozess. Das Liebewasser, das jetzt in die obere Schale einfließt, hat ja dadurch, dass es von der göttlichen Liebe durchdrungen ist, eine neue, bessere Qualität. Wenn mit dieser vom Herrn gereinigten Liebe unsere Schale der Eigenliebe durchströmt wird und in die Schale der Nächstenliebe strömt, dann können wir mit Recht sagen, dass wir unseren Nächsten aus der Liebe zum Herrn lieben. Und wenn nun diese gereinigte Nächstenliebe in die Schale der Gottesliebe fließt, da befinden wir uns auf dem guten Weg, Gott über alles und unseren Nächsten wie uns selbst zu lieben. In diesem Bild steht der Brunnen auf Stein, was bedeutet, dass er auf festen, gesicherten Boden steht und ihn so schnell nichts ins Wanken bringt. Der Hintergrund soll in diesem Fall einen Sonnenaufgang darstellen, der mit einem gewissen Läuterungsprozess zu vergleichen ist. Eine völlig neue Situation ergibt sich, wenn wir dieses Bild um 180 Grad drehen. Die große Schale entspricht nun der Eigenliebe, die mittlere der Nächsten und die untere der Gottesliebe. Die Eigenliebe ist so groß, dass die Schale nie richtig voll wird, da ja alles zufließende Liebe ausschließlich für sich selbst verwendet wird. Und weil nichts abfließen kann, verdunstet das Wasser der Liebe und die Seele verhärtet sich langsam zu Stein. Ein Mensch, der so in seine Eigenliebe verfangen ist, dass sich seine Seele zu verhärten beginnt, in dessen Herz kann kein Lichtstrahl der göttlichen Liebe eindringen. Diese Menschen werden in der jenseitigen Welt als Teufel bezeichnet. Dies ist durch die im Hintergrund lodernden Höllenflammen angedeutet. Soweit diese kleine Bildbesprechung. Als mir klar wurde, dass ich meinen weiteren Lebensweg mit Gott gehen wollte, stellten sich Fragen wie: Warum bin ich so oder so? Was muss ich tun, um so oder so zu werden? Warum geht es mir heute so schlecht? Was habe ich getan? Was soll mir meine Krankheit sagen? Warum passiert dieses jetzt hier und heute? Und viele, viele Fragen, die ich hier gar nicht alle aufzählen möchte. Auf der Suche nach Antworten gab mir mein Mann das Buch Vater und Kind von Ida Kling. Mit diesem Buch in der Hand bin ich oft in meiner Freizeit durch den Charlottenburger Schlosspark gegangen, habe an Gott die vielen Fragen gestellt und bat ihn, mir Antworten zu geben. Und siehe, meine Finger glitten durch das Buch und sie schlugen scheinbar zufällig eine Seite auf. Und genau da standen die Antworten auf meine Fragen. Dies praktizierte ich einige Wochen lang und immer wieder bekam ich die liebevollste Antwort, die man sich nur denken kann. Durch dieses Buch habe ich Gott kennen, lieben und schätzen gelernt. Diese Liebe, diese Güte und diese Barmherzigkeit, die von diesen Worten ausgehen, sagten mir, so musst auch du deinem Gegenüber entgegentreten. Im Laufe meiner weiteren Persönlichkeitsentwicklung ist mir klar geworden, dass es ein sehr langer und auch mühsamer Weg ist, dieses Ziel zu erreichen. Aber ich habe erkannt und spüre es bei vielen konfliktreichen Situationen, dass Jesus mich durch die Lehrstunden des Lebens führt und leitet. Aber so mühsam es erscheinen mag, so spannend ist mein Leben geworden. Weil in allem, was geschieht und passiert, ich mich immer frage, was soll ich heute daraus lernen, um in der Güte, Barmherzigkeit und Liebe zu wachsen. Bei meiner weiteren Suche nach Antworten lernte ich die Werke von Lorber und Swedenborg kennen. Dabei faszinierte mich besonders die Entsprechungswissenschaft, so wie sie Swedenborg lehrt. Bei der Auseinandersetzung mit Swedenborg bin ich auf eine sehr schöne Auslegung der Schöpfungsgeschichte im ersten Buch Moses gestoßen. Diese hat mich sehr beeindruckt. Im Laufe der Zeit ist mir Swedenborg eine große Hilfe geworden, das Ziel des Lebens und somit den Sinn des Lebens zu erkennen, zu erarbeiten und zu erreichen. Laut Swedenborg stammt die Schöpfungsgeschichte aus der Zeit, als die Menschen die Gleichnissprache der Entsprechung noch lebendig verstanden und sich in ihr ausdrückten. Damals war in die Geschichte der Schöpfung keineswegs ein Bericht über die Herkunft der Schöpfung, weil das Gotteswort ja nicht Naturwissenschaft, sondern die Führung der Menschenseele zum Ziel hat. In der Schöpfung in 6 Tagen erkannten sie ein Gleichnis der Neugeburt, durch die Menschen sozusagen aus dem Nichts in aufeinanderfolgenden Stufen, Schritt für Schritt, das Ebenbild Gottes, der wahre Mensch, entsteht. Auf diese Neugeburt kommt es Gott bei der ganzen Schöpfung an. Hat er doch die Welt nur ins Leben gerufen, um als erste Wohnstätte für die Wesen zu dienen, die dereinst seine Kinder heißen sollen. Denn sein eigentliches Wesen ist Liebe. Und wahre Liebe will andere außer sich lieben, will eins mit ihnen sein und sie aus sich beglücken. Für Gott ist es sehr wichtig, dass der Mensch den rechten Weg einschlägt, der zur Kindschaft Gottes führt. Ich möchte nun die Genesis dem geistigen Sinn nach entsprechungsmäßig auslegen, wobei ich mich hauptsächlich auf Emanuel und Swedenborg stützen werde. Wir lesen in der Genesis aus dem ersten Buch Moses.
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war öde und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag.
Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Laut Swedenborg ist hiermit gemeint, dass Gott den Menschen schuf. Als Baby kommt der Mensch in diese Welt. In diesen ersten Monaten steht das kleine Wesen noch sehr in der Verbindung mit dem Himmlischen. Bei der Inkarnation wird die Seele des werdenden Kindes von Engeln umgeben. Doch dann wächst das Kind heran und mit den äußeren Einflüssen wird es immer weiter vom Himmlischen abgezogen. Der Mensch ist dann in seinem Fühlen und Denken gewöhnlich weit weg von den göttlichen Gesichtspunkten. Ihm machen äußere Reize einen größeren Eindruck, während er seiner inneren Berufung lange stumpf und verständnislos gegenübersteht. Dieser Zustand wird in der Schöpfungsgeschichte als öde und leer bezeichnet. Der Mensch ist sich allerdings nicht bewusst darüber, dass sein Leben öde und leer ist. Er erkennt nicht die geistige Armut, in der er sich befindet. Hat er doch seine Familie, seine Freunde, seine Arbeit. Er kann lesen und schreiben, kann sich austauschen und an vielen Gelegenheiten, die sich ihm bieten, teilhaben. Die Welt ist für ihn so aufregend geworden. Wie soll da die Erde öde und leer sein? Er merkt nicht, dass trotz all den wunderbaren Möglichkeiten, womit die moderne Welt uns jeden wachen Augenblick auszufüllen bereit ist, das wahre Menschentum seinem Wesen nach nicht in diesen Dingen liegt. Wo die Seele sich ganz in diesen Dingen verliert und noch zu keinem Bewusstsein ihrer Bestimmung gekommen ist, noch nicht den Weg zur lebendigen Erkenntnis und Anbetung Gottes gefunden hat, wo noch nicht das, was das Menschentum im Wesen nach ausmacht, Weisheit und Liebe in ihm walten, da ist trotz all jenen Äußeren der eigentliche Mensch noch gar nicht in ihm entstanden. Und es war finster auf der Tiefe. Damit ist gemeint, dass dem Menschen sein Innerstes noch gar nicht erschlossen ist. Er noch nicht das Wesentliche in seinem Leben erkannt hat und er somit im Dunkeln und Unklaren liegt. Swedenborg schreibt in den himmlischen Geheimnissen 51, die Abödung des Menschen geht der Wiedergeburt voraus. Denn ehe der Mensch das wahre Wissen und vom Guten angeredet werden kann, ist zu entfernen, was hindert und widerstrebt. So muss der alte Mensch sterben, ehe dann ein neuer empfangen werden kann. Und der Geist Gottes schwebt auf dem Wasser. Die Liebe Gottes umgibt den Menschen immer zu, auch dann, wenn dieser noch nichts von Gott wissen will oder für ihn nicht existiert. Glücklicherweise ist im Menschen etwas, das ihn befähigt, aus seinem Unbewusstsein aufzuwachen, um das himmlische Leben aufzunehmen. Diese Keime, die noch verborgen in ihm schlummern, bilden die Grundlagen dafür, dass das Reich der Himmel sich später im Menschen bilden kann. Die Vorsehung des Herrn ist es, diese Himmelskeime, die himmlischen Überreste aus der Kindheit zu wecken, sodass sie dem Menschen auch durch die Jahre, da er wenig Sinn für den Zweck seines Daseins zeigt, zu begleiten. Wenn der Mensch diese Himmelskeime in sich kultiviert, dann kann in ihm der Wunsch erwachen, den Sinn seines Daseins zu suchen. Darum sprach Gott, es werde Licht. Sobald es irgend möglich ist, führt Gott den Menschen so, dass in ihm eine lebendige Erkenntnis erwachen kann, dass es etwas Höheres gibt, dem man nachstreben sollte. Erkennt der Mensch den Sinn des Daseins, dann erkennt er das Gute und Wahre, dessen Quell und Inbegriff Gott ist. Wenn diese Erkenntnis lebendig gefühlt und tief empfunden wird, erstrahlt in ihm das Licht des ersten Tages. Und Gott sprach,
es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da scheide zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste Und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Und es geschah so. Und Gott nannte die Feste Himmel. Da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag.
Wie eben dargelegt, erkennt der Mensch den Sinn des Daseins und die Liebe zu Gott. Weiterhin kommt er ganz allmählich zur Erkenntnis, dass er aus einem inneren und einem äußeren Menschen besteht, dargestellt durch Himmel und Erde. Himmel bezeichnet den inneren Menschen, also das Himmlische in uns, welches vom Herrn kommt. Erde bezeichnet den äußeren Menschen, den materiellen Menschen. Und nun erst kann unterschieden werden zwischen den beiden. Swedenborg schreibt in der Erklärung des zweiten Tages, dass der Mensch, ehe er wiedergeboren wird, gar nicht weiß, dass es einen inneren Menschen gibt, geschweige denn, was das Innere ist. Dies kommt auch in dem Gebet des Herrn zum Ausdruck. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden, und weist uns damit im inneren Sinn darauf hin, dass wir Gottes Gebote, die wir im Gewissen im Inneren tragen, nun auch im Äußeren zur Tat werden lassen sollen. Die Ausbreitung über uns als das Firmament steht wiederum als Gleichnis da. Denn wie der Himmel sich über die Erde wölbt, so soll das Innere des Menschen sich über sein Äußeres erheben. Die irdische Ausbreitung über uns ist nichts als ein Raum, in welcher andere Sonnenwelten ihre Bahn ziehen. Der Himmel des Menschengemütes aber ist nicht im Raume, sondern in der geistigen Welt. Das Reich des Himmels ist inwendig in uns. So ward aus Abend und Morgen der zweite Tag. Apropos Abend und Morgen. Wir würden eher in umgekehrter Reihenfolge von Morgen und Abend reden. Jedoch im Osten rechnete man den neuen Tag vom Abend an. Diese Reihenfolge der Bibel hat aber noch einen tieferen Grund. Die Tageszeiten sind wie die Jahreszeiten ein Gleichnis von inneren Zuständen. Und da stellt der Morgen einen höheren Zustand dar als der Abend mit seinem entschwindenden Licht. Es ist eine neue Aufnahme des Lebens, ein innerer Neuanfang. Und da in der Schöpfungsgeschichte das Werden des wahren Menschen geschildert wird, so geht selbstverständlich der Abend dem Morgen voraus. Und Gott sprach:
Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Orte, dass man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe, und fruchtbare Bäume auf Erden, die ein jeder nach seiner Art Früchte trage, an denen der Same ist. Und es ward also. Und die Erde ließ aufgehen Gras und Kraut, das Samen bringt, ein jeder nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag.
Das Wasser entspricht der Wahrheit, die wir als Kenntnisse in uns tragen. Weil die Erkenntnis der Wahrheit eine so wichtige Grundlage des gesamten geistigen Lebens ist, spielt das hier entsprechende Wasser im gesamten Haushalt der Natur eine besonders große Rolle. Falle es nun von Himmel als Regen auf die durstigen Pflanzen oder fließt es als Bach oder Strom erfrischend durch das Land. Und Gott sprach: Es sammelt sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Orte, dass man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Sammelt sich nicht auch in uns die Wahrheiten an einer Stätte wo sie vor der Hand ruhen und gesammelt werden? Das ist unser Gedächtnis, wo unser Wissen zunächst aufgespeichert wird. Denn alles Wahre wird zunächst als Wissenssache unserem Gedächtnis einverleibt, um dann von da zur gegebenen Zeit zum Nutzen hervorgeholt zu werden. So wie das Wasser vom Meer aus dem Dunst aufsteigt und als Wolke über die Länder zieht, um dann als Regen das Land zu befeuchten. Nun entsteht im Menschen das Bewusstsein, dass diese Erkenntnisse der Wahrheit auch Früchte im Leben bringen sollen. Dass die Kenntnis der Wahrheit nicht genügt, sondern auch ein Wille herangebildet, das zu vollbringen, was die Wahrheit lehrt. So erscheint, wenn sich das Wasser an einem Ort gesammelt hat, das trockene Land. Denn wo dieses dem Wasser gegenübergestellt wird, da stellt es die Willensseite des Gemütes dar. Und Gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe, und fruchtbare Bäume auf Erden, die ein jeder nach seiner Art Früchte trage, in dem der Same ist. Und es ward also. Die Erde ließ aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringt, ein jeder nach seiner Art. Zuerst wurde die Erde mit zartem Grün und Moose, dann mit Kräuter und Sträuchern und schließlich mit Fruchtbäumen bekleidet. Dies war nicht mehr bloß der starre Boden, sondern lebendiges Wachstum. So muss auch aus dem toten Wissen lebendiges Denken und Verstehen hervorwachsen und aus bloß gesammelten Kenntnissen lebendige Erkenntnisse wachsen. Das Gemüt, das sich dem göttlichen Einfluss erschließt, wird fruchtbar. Es erwachsen Gedanken darüber, wie man nützlich sein könnte. Gedanken, wie man anderen eine Freude machen kann, wie man Nutzwirkung schaffen kann. Und Gott sprach:
Es werden Lichter in der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre, und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und Gott machte zwei große Lichter, ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch die Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde und den Tag und die Nacht regieren, und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag.
Eine wie wichtige Stufe muss da die Schöpfung der Sonne, des Mondes und der Sterne, der großen Leuchten am weiten, fernen Himmelszelt darstellen. Das sind nun nicht mehr Dinge, die auf der Erde geschaffen wurden, sondern am Himmelsgrund, das sich über die Erde wölbt. Wie zuvor bereits beschrieben, wissen wir, jetzt wo im Wort Himmel und Erde zusammengenannt werden. Wir bezeichnen sie im allgemeinsten Sinne den inneren und äußeren Menschen. Was bisher auf Erden geschaffen wurde, das ist eine Aufnahme der Wahrheiten im äußeren Menschen und seine Umbildung, welches der Anfang der Wiedergeburt ist. Nun werden aber Sonne, Mond und Sterne am Himmelszelt geschaffen. Was stellt wohl die Sonne in unserem inneren Leben dar? Was ist die Sonne in unserem Inneren, welches da alles in uns Leben verleiht und alles wachsen und blühen lässt im Denken und Fühlen und Tun? Die Sonne unseres Lebens ist die Liebe, welche in uns herrschend ist. Die Liebe, welche Gott in dem Himmel der Seelen schafft, wenn er den Menschen erschafft, kann keine andere sein als das Feuer der reinen Liebe zum Guten, zu Gott und zum Nächsten. Denn diese macht ihn zum Ebenbild Gottes. der Lebenssonne, dessen ganze Schöpfung und ganzes Wirken fort und fort eine Bestätigung, ein Ausleben göttlicher Liebe ist. Und nun der Mond, das kleine Licht, das bestimmt ist, in der Nacht zu herrschen. Der Mond erscheint als ebenso große Lichtscheibe wie die Sonne. Nur sendet er ein viel schwächeres, kühleres Licht aus. Er ist nur ein kleiner Erdkörper, nur ein 50stel von der Größe der Erde. Er scheint aber gleich groß wie die Sonne, weil er uns viel näher ist. Das Licht, das er ausstrahlt, rührt nicht wie bei der Sonne vom eigenen Feuer, sondern ist das Sonnenlicht, das auf den Mond strahlt und von da zurückstrahlt. Die Sonne ist die Liebe und das Bewusstsein von der Liebe des Herrn. Das Licht des Mondes ist der Glaube, die vom Herrn kommende Einsicht, die uns in den dunklen Stunden hindurch leuchten will. Dazu die Sterne, die zahlreich am Himmel glänzen. Sie stellen die einzelnen Erkenntnisse des Guten und Wahren dar, die der Herr in inneren Menschen aufleuchten lässt. Und Gott sprach:
Es wimmle das Wasser von lebendigem Getier, und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da lebt und webt. Davon das Wasser wimmelt und jedes nach seiner Art, und alle gefiederten Vögel, ein jedes nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch, und erfüllet das Wasser in den Meeren, und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag.
Inzwischen war schon viel geschehen in der Schöpfung. Die Erde gestaltet und mit Gras und Bäumen bewachsen, und die Gestirne leuchteten vom Himmel. Nun wird eine höhere, lebendigere Form von Lebewesen geschaffen. Es ist die Tierwelt. So wie die Pflanzenwelt das Reich unserer Gedanken darstellt, so stellt die Tierwelt das Reich der menschlichen Neigungen und Willensregungen dar. Wir sagen zum Beispiel: mutig wie ein Löwe oder schlau wie ein Fuchs oder arglos wie die Tauben, um nur einige zu nennen. Diese lebendigen Seelen, wie sie auch genannt werden, sind im Gegensatz zu den Pflanzen fähig, Freude und Schmerz zu empfinden und zeigen einen bestimmten Charakter. Ebenso sind die Regungen unseres Willens etwas viel Lebendigeres als die bloßen Gedanken. Diese Erschaffung der Tiere bedeutet eine neue Stufe im Gleichnis von der inneren Entwicklung des Menschen zur Neugeburt. Was so viel heißt, dass die Bildung des neuen Willens im Menschen auch im äußeren Mensch anfängt, aus Liebe zum Wahren und Guten zu empfinden und zu handeln. Und Gott spricht: Es wimmelt das Wasser von lebendigem Getier. Wir fangen an, einen innerlichen Drang zu spüren, sich mit den Wahrheiten zu beschäftigen. Darum entsteht zuerst die Tiere des Wassers. Denn diese entsprechen ja, wie wir gehört haben, dem Wissen der Wahrheit. Die Tiere, deren Element das Wasser ist, entsprechen also der Neigung, sich ein Wissen der Wahrheiten zu verschaffen, nun aber im Hinblick auf die Anwendung im Leben. Und weiter sprach er: Und Vögel sollen fliegen auf Erde, unter der Feste des Himmels. Gleich nach den Fischen und gleichsam mit ihnen zusammen werden die Vögel erwähnt. Sie stellen die nächsthöhere Stufe der Schöpfung dar. Sie unterscheiden sich von den Fischen dadurch, dass sie sich hoch in die Lüfte erheben und über das Land und Meer fliegen können. Welche Neigung stellen sie wohl dar? Die Neigung des Verstehens der Wahrheiten, sozusagen die Neigung zu einer höheren Erkenntnis. Nachdem Gott die Fische und Vögel geschaffen hat, segnet er sie und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet das Wasser der Meere, die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Das deutet darauf hin, dass in jedem Menschen ein unendliches Entwicklungspotenzial an Wissen und Weisheit vorhanden ist. Wenn dann die Liebe zur Weisheit erwacht ist und der Mensch an die Wahrheiten herantritt, dann entwickelt sich das Bestreben, durch sie nicht nur unser Wissen, sondern auch unser Leben zu vervollkommnen. Und Gott sprach:
Die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art, Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so. Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art, und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und schuf sie männlich und weiblich. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch, und füllet die Erde und macht sie euch untertan, und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach: Sehet da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles an, was er geschaffen hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag.
Es reiht sich nun am sechsten Tag die Schöpfung der Tiere des Landes ein, des Wildes, des Viehs und der Kriechtiere, worunter alle die unzähligen Neigungen und Regungen und die feinen Sinne des Guten verstanden werden. Alle guten Neigungen der Güte, der Gerechtigkeit, der Barmherzigkeit und der Liebe. Damit erhält das Leben des Menschen erst seine rechte Lebendigkeit und seinen Segen. Wenn er so aus dem Glauben und Liebe denkt und handelt und sich von Gott führen lässt und Gutes wirkt. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Menschen machen in unserem Bild, damit ist gemeint, dass wir sein Leben rein in uns aufnehmen, seine Liebe, seine Weisheit, seine Güte und seine Barmherzigkeit. Das Ebenbild Gottes ist somit etwas, was wir ererben können. Ähnlichkeit Gottes aber haben wir dadurch, dass alles Leben, das wir von Gott in uns tragen, alle Gaben, alle Verstandesfähigkeiten und alle guten Willensregungen uns wie unsere eigenen erscheinen. Denn Gott lässt uns den Schein, als ob es von uns aus selbst in uns wäre. Aber warum ist es so? Es hat etwas mit dem freien Willen zu tun. Dieses Geschenk göttlicher, übermenschlicher Liebe ist das größte Wunder der Schöpfung. Denn ohne diese Freiheit wäre keine wirkliche Entwicklung möglich, was die Voraussetzung für den Endzweck der Schöpfung ist. Alles, was vorher geschaffen wurde, wie Erde, Pflanzen und Tiere, sind Vorstufen zur Bildung des inneren Menschen. Wir sollen uns die Erde untertan machen und herrschen über alle Tiere dieser Welt. Die Tierwelt stellt unsere Neigungen dar und unsere Triebe. Sie bedeuten im Gleichnis den äußeren und natürlichen Menschen. Über sie soll herrschen der Mensch. Gemeint ist hier der innere, geistige Mensch, der das Gute und Wahre, die Liebe und Weisheit in sich lebendig macht. Somit soll der innere Mensch über den äußeren Menschen herrschen. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie männlich und weiblich. Liebe und Weisheit aus Gott ist es, was uns zu Menschen macht. In ihm, den einem wahren Menschen, sind beide völlig eins. Im Menschen aber teilt sich der Lebensstrahl. Die einen nehmen in erster Linie von der Liebe auf und in der zweiten Linie die Weisheit. Bei den anderen überragt mehr die Verstandesseite und die Gefühlsseite steht in zweiter Linie. Das ist der innerliche Unterschied zwischen Mann und Frau. Jedes ist so für sich allein notwendigerweise etwas Unausgeglichenes. Nur vereint sind sie ein voller Mensch, vor allem, wenn jedes mit seiner Aufnahme von Liebe und Weisheit das andere ergänzt. Es ist wie bei einem Lichtstrahl, der weiß von der Sonne ausstrahlt. Im Regen oder in irgendeinem Kristall oder Prisma bricht er sich in die 7 Regenbogenfarben. Durch ein entsprechendes Prisma vereinen sich diese wieder zu einem weißen Strahl. Ähnlich ist es wie beim Menschen. Von Gott her, in dessen Sphäre wir leben und in dem Liebe und Weisheit völlig eins sind, drängt es nun zur Wiedervereinigung seines in uns getrennten Lebens. Das ist der Ursprung der gegenseitigen Anziehung der Geschlechter, deren reinste Form die eheliche Liebe ist, welche also ihren Ursprung und Wesen nach heilig und rein ist. Nun nimmt aber jeder Mensch, ob Mann oder Frau, beides, Liebe und Weisheit auf. Darum ist es im Hebräischen das Wort für Leben, Shahim, eine Dualform. Das heißt weder Einzahl noch Mehrzahl, sondern es heißt, die beiden leben, eben weil das Leben von Gott in uns Menschen in diesen beiden Formen als Liebe und Weisheit aufgenommen wird. In jedem einzelnen Menschen besteht also eine Art Ehe zwischen diesen beiden Elementen. Seine Ausgeglichenheit und sein innerer Frieden hängt davon ab, dass sein Denken und sein Wollen in Einklang miteinander stehen. Dies geschieht dann, wenn sich der Mensch wahrhaftig für den Einfluss der göttlichen Liebe und Weisheit öffnet und er so freiwillig seinen Willen, den göttlichen Willen, unterstellt. Von diesem Werden spricht die Schöpfungsgeschichte in ihrer inneren und eigentlichen Sinn und betont darum diese zweifache Seite des Ebenbildes Gottes durch doppeltes Hervorheben. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie männlich und weiblich. Uns würde vielleicht nicht nahe liegen, die beiden Seiten des Menschen so zu benennen. Aber dass die Menschen in jener lichten Vorzeit sie gerade so benannten, rührt daher, dass ihnen die inneren Zusammenhänge noch offenbarer waren und dass ihnen die Ehe zwischen Mann und Frau so hoch und so lieb war, dass sie alles am liebsten mit einem Hinweis darauf beleuchteten. In den himmlischen Geheimnissen 54 schreibt Swedenborg: Ihre höchsten Seligkeiten und Freuden waren die Ehen, und alles, was nur je den Ehen nachgebildet werden konnte, bildeten sie nach, um daraus die Seligkeit der Ehe inne zu werden. und weil sie innerliche Menschen waren, hatten sie nur Freude am Inneren. Das Äußere sahen sie bloß mit den Augen, dachten aber an das, was es vorbildete, so dass das Äußere ihnen nichts war, nur dass sie etwas von demselben zurückbeziehen konnten auf das Innere und vom Inneren auf das Himmlische und so auf den Herrn, der ihnen alles war. Folglich auf die himmlische Ehe, von der, wie sie innewohnen, die Seligkeit ihrer Ehe herkam. Darum nannten sie im geistigen Menschen den Verstand das Männliche und den Willen das Weibliche, die sie, wenn sie übereinander wirkten, eine Ehe nannten. Oder wie Jürgen immer so schön sagt, die mystische Hochzeit von Liebe und Weisheit. Erst wenn der Mensch ganz aus der göttlichen Wahrheit denkt und handelt, wird er zum Ebenbild Gottes. Denn erst der geistige Mensch ist das Ebenbild Gottes. Der geistige Mensch in uns allein ist fähig, über all diese Reiche zu herrschen, sie richtig zu regieren, denn er allein hat die Maßstäbe und richtig zu urteilen und zu werten, aus seinem Bewusstsein, dass wir ewige Wesen sind und dass unsere Bestimmung ist, dass Gottes Wille durch uns geschehe. Nur aus diesem Bewusstsein können wir richtig wägen und einteilen und entscheiden. Und so baut sich in uns das wahre Menschentum auf. Für mich war es ein unglaublicher Gewinn, als ich durch Swedenborg erkennen durfte, dass dieses uralte, scheinbar unverständliche Buch, ich meine hier die Bibel, ein Buch ist, das mir sehr tiefe Einblicke in meine ganz persönliche geistige Entwicklung schenken kann. Der Schlüssel zum Verständnis der Heiligen Schrift, den uns Immanuel Swedenborg geschenkt hat, ist das Wissen um die Entsprechungen. Ich muss zwar gestehen, dass ich in Bezug auf die Entsprechungswissenschaft noch keinerlei Meisterschaft erreicht habe, aber gerade deshalb haben es mir die ersten Worte der Heiligen Schrift so angetan. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Wie kann man den irdischen Menschen mit all seinen Entwicklungsmöglichkeiten besser umschreiben als mit diesen Worten? Die menschliche Seele mit ihrer großen Entwicklungsspannweite, von einem in der Materie total verhafteten Teufel bis zu einem in der göttlichen Liebe eintauchenden Engel, ist, wenn sie die Bühne des irdischen Lebens betritt, noch öde und leer. Kein Licht der Erkenntnis ist in sie eingedrungen und sie sucht auf der materiellen Ebene nach Antworten, die sie aber nur in der geistigen Ebene finden kann. Genauso ist es auch mir ergangen, als ich noch nicht wusste, dass Gott die eigentliche Ursache und das Ziel meines Lebens ist. Aber dank der göttlichen Führung, die auch schon dann geschieht, wenn der Mensch noch gar nicht an ihn denkt, durfte ich den Herrn nach und nach kennen, schätzen und lieben lernen. Wenn ich so zurückdenke, ganz am Anfang meiner Beziehung mit Jürgen, sagte er mir mal: Schatz, ich muss dir was gestehen. Du wirst immer nur an zweiter Stelle stehen in meinem Leben. An erster Stelle steht mein Jesus. Damals dachte ich noch, naja, wenn er meint, ganz ernst habe ich ihn aber nicht genommen. Heute verstehe ich es sehr gut, weil auch bei mir mein geliebter Jesus an erster Stelle angelangt ist. Und ich glaube, dass ihn auch nichts mehr von dieser Stelle verdrängen kann. Mein geliebter Jesus, Gott und Vater, ist das schönste Geschenk, was ich je in meinem Leben erhalten habe. Amen.